Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag. Bei Geld hört die Freundschaft auf, heißt es oft, aber Chin Meyer sagt, bei Geld fängt der Spaß erst an, denn die schillernde Welt der Finanzen hat es dem Kabarettisten, Autor und Podcaster angetan. Macht Geld sexy oder Cashman heißen unter anderem seine gefeierten Programme. Dieses Jahr hat Chin Meyer 30-jähriges Bühnenjubiläum und in diesen 30 Jahren verstand er es auf einzigartige Weise, ein so sprödes Thema wie die Finanzbranche zum Pointenfeuerwerk zu machen. Berühmt seine Kultfigur des Steuerfahnders Sigmund von Treiber. Jetzt ist er mit seinem aktuellen Bühnenprogramm Die Erotik des Geldes auf Deutschland-Tour und kommt auch in den Südwesten. Und ich freue mich, dass er heute unser Gast ist in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Hallo Chin Meyer.
Hallo Frau Gries.
Chin Meyer, Finanzkabarettist, haben Sie dieses spezielle Berufsbild eigentlich selbst erfunden?
Ja, eigentlich schon. Also unfreiwillig, irgendwann hing ich in der Nische drin und dachte, ja, dann kann man das ja auch gleich betiteln.
Ja, aber Banker, Broker oder sonstige Akteure der Finanzbranche, die gelten ja eigentlich gerade nicht als sonderlich komisch. Macht genau dieses Spannungsfeld vielleicht für Sie auch den Reiz aus?
Ja, einerseits sind es die Profis, also die Banker, die Vertriebler, die Versicherer und so weiter. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass man von Geld auf alle anderen Themen kommt. Also Geld ist ja so ein Tor zur Welt.
Mit dem Sie dann alle Themen der Welt damit quasi sich erschließen.
Richtig.
Über
man
die Brücke
kommt von
des
Geld
Geldes.
Auf Liebe, auf Emotionen, auf Angst, auf Gier, auf sämtliche politischen Dinge. Also Geld ist ein schönes Nadelöhr, durch das man in die ganze Welt hineinstrahlt.
Man könnte aber ja meinen, dass Sie vor der Bühnenkarriere selbst im Finanzwesen gearbeitet haben. Und Sie haben ja tatsächlich diverse Jobs gemacht, bevor Sie zum Kabarett kamen. Aber in einer Bank haben Sie nie gearbeitet, oder?
Nein, eine Bank habe ich immer nur als Kunde gesehen. Doch, also halt, stopp. Jetzt an dieser Stelle kann ich ein kleines dunkles Geheimnis lüften.
Gerne.
Und zwar habe ich vor vielen Jahren mal einen Werbespot gedreht. Und dieser Werbespot war für die Deutsche Bank.
Ah.
Und also in so gewisser Weise habe ich mal für eine Bank gearbeitet und ich war das Gesicht des Slogans Leistung aus Leidenschaft.
Ah, also das Gesicht der Finanzbranche eigentlich.
Ich war das Gesicht des Bösen, ja.
Und dann vor über 25 Jahren kam diese Figur dieses Steuerfahnders, Sigmund von Treiber, in ihr Leben. Was war Ihre Intention bei dieser Figur? Der ist ja nicht ganz einfach, der Mann.
Nein, er ist ein bisschen eklig, aber auch lustig. Und er war, also der Steuerfahnder wurde geboren, als ich bei einem Restauranttheater namens Pump, Duck and Circumstance anfing zu arbeiten. Und die Ansage war, ja, wir haben jetzt diese ganzen lustigen Clowns hier, so internationale Pantomimen und so. Und dann brauchen wir noch einen bösen deutschen Gegenspieler. Und das Schlimmste, was ich einem Gastronom vorstellen kann, ist ein Steuerfahnder. Schubeck lässt grüßen. Und deshalb wurde ich dieser Steuerfahnder. Also die Probenzeit war nicht einfach, weil keiner das verstand, was ich gemacht habe, weil alle da irgendwie Englisch sprachen und Französisch und Russisch. Aber nicht so gut Deutsch. Na, jedenfalls, ich war ein bisschen deprimiert, aber dann kam die Premiere und ich merkte, oh, das funktioniert. Und dann war der Steuerfahnder Sigmund von Treiber geboren.
Ja, ich kann mir das vorstellen, dass das für englischsprachige Menschen nicht ganz einfach ist, denn dieser Herr, der wirft ja auch mit Fachbegriffen um sich. Es gibt ja so viele Steuern, die er aufzählen kann, von denen ich noch nie gehört habe. Also man muss schon sich auch ein kleines bisschen auskennen, habe ich das Gefühl.
Ja, er ist sehr schnell. Er sagt dann immer, was gibt es denn schon groß an Steuern, Frau Gries? Ha? Es gibt die Einkommensteuer und die Lohnsteuer. Gut, es gibt Mehrwertsteuer, auch Umsatzsteuer genannt, Kfz-Steuer, Flughafensteuer, Verkehrssteuer, Versicherungssteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindesteuer, Hundesteuer, Pflegesteuer, Mineralsteuer, Tabaksteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Verbrauchsteuer, Besitzsteuer, Kapitalertragssteuer, Kirchensteuer, Einfuhrsteuer, Umsatzsteuer, Quellensteuer, Sektsteuer, Brandwandsteuer, Doppelbesteuerungsabkommen. Was ist daran so schwierig?
Genau, das ist eben das Problem an der Finanzbranche. Die ist ja eigentlich so unlustig, glaube ich, weil sie so wahnsinnig komplex ist. Sie müssen da in die Thematik richtig tief einsteigen, damit der Witz dann am Ende auch funktioniert, oder? Also Sie sind jetzt Steuer- und Finanzexperte, glaube ich.
In gewisser Weise schon. Also ich muss vor allem versuchen, die Komplexitäten zu reduzieren. Und das ist nicht ganz einfach, aber es gelingt mir erstaunlich gut. Und dann herausarbeiten, was ist denn quasi der Witz dahinter? Also der Witz dahinter ist zum Beispiel ganz oft, dass einfach Dinge erfunden werden, die es nicht gibt. Aber weil alle dran glauben, funktioniert es. Und Geld ist das beste Beispiel dafür. Es gibt ja keinen Grund, weshalb ein Papier mit einer Zahl drauf und einer bunten Bemalung was wert sein soll.
Richtig, da hört es bei mir auch schon immer auf mit der Vorstellungskraft.
Aber Sie gehen irgendwo hin und haben diesen Schein in der Hand und dann glaubt er Ihnen, dass das was wert ist und das funktioniert ja auch erstaunlich gut.
Apropos Steuer, was schreiben Sie eigentlich als Berufsbezeichnung auf Ihre eigene Steuererklärung?
Kabarettist? Ich schreibe Kabarettist, ja.
Und das funktioniert, da kann die Behörde was mit anfangen.
Tatsächlich ja. Also ich schreibe Kabarettist, Moderator und Autor, steht glaube ich in meinem Profil. Mhm. Aber als Freiberufler können Sie ja alles erklären.
Die Erotik des Geldes heißt Ihr aktuelles Programm, der Untertitel ja. Lustspiel um Luxus und Lastschrift. Wenn man aber an die Superreichen dieser Welt denkt, ne, das sind dann ja. relativ häufig auch Superschurken, zumindest habe ich da so eine gewisse Korrelation mittlerweile ausgemacht, dann ist das ja mit der Erotik so eine Sache. Macht Geld wirklich noch sexy oder sind diese Zeiten mittlerweile vorbei?
Leider ja. Leider macht Geld immer noch sexy. Finde ich. Ich sage immer, Geld macht sexy, aber es gibt Abstufungen. Je älter und je männlicher, desto teurer wird's. So.
Ja, da mag was dran sein. Aber wir sind uns ja auch einig, Geld alleine macht weder glücklich noch komplett sexy. Das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, zumindest in gewisse Kreise. Aber ohne Moos ist halt auch nichts los. Deshalb haben Sie, Chinmaya, ja in der Vergangenheit auch so einiges angestellt, um Geld zu verdienen. Ich war jung und brauchte das Geld. War das der Antrieb für viele Ihrer diversen Jobs vor der Bühnenkarriere?
In der Tat. Ja, so kann man es gut zusammenfassen. Ich habe da wirklich viel getan, von DJ über Koch, über Butler, über Masseur, also alles.
Sie haben aber auch mal probiert, möglichst ohne Geld auszukommen, habe ich gelesen. In Indien war das. Hat das funktioniert?
Also selbst in Indien braucht man Geld, aber nicht so viel. Und ich habe dann teilweise in spirituellen Kommunen gelebt, da brauchte man dann gar kein Geld, klar. Aber sobald man halt irgendwie etwas anderes erleben wollte und irgendwann hatte ich den Wunsch, in einer Wohnung zu wohnen und einen Honda Accord zu besitzen.
Oh.
Und ich habe nie in meinem Leben einen Honda Accord besessen.
Nein.
Ja, den Wunsch habe ich mir nicht erfüllt. Aber jetzt kann ist noch er auch kommen. Verschwunden. So. Ja, aber ich brauche ihn nicht mehr. Ich will ihn nicht mehr.
Das sind die besten Wünsche, die sich irgendwann in Luft auflösen.
Ja, das macht frei.
Sie haben gerade schon diese diversen Jobs angesprochen, die Sie hatten. Butler, Taxifahrer, ja. Koch, nur eine kleine Auswahl. Eine ja. Sache in Ihrer Vita ja. hat mich besonders beeindruckt und jetzt kommt, ja. Sie haben im Musical Cats mitgespielt.
Ich habe bei Cats gesungen in Hamburg und ich war keine von den Katzen, aber ich war quasi hinter der Bühne, es gab das Orchester und es gab die Booth, die sogenannte Booth und da gab es vier Sänger hier, da sang eine Stimme und wir haben die Chorstellen unterstützt.
Das finde ich auch toll. Und Hamburg war dann die legendäre Hamburger Inszenierung einfach. Neue Flora war das, glaube ich.
Ne? Hey, Sie kennen sie aus. Es war nicht die Flora, es war das Operettenhaus.
Ah.
Wir waren im Operettenhaus und ja, weil es Jellicles sind und Jellicles tun. Genau. Sie sind Cats-Fan?
Ich kenne mich aus, ja. Und ich habe dann festgestellt, Sie haben dann damit was gemeinsam mit Taylor Swift, die in der Cats-Verfilmung mitgespielt hat. Also das ist eine ganz enge Parallele.
Also eigentlich kann es nur noch bergauf gehen.
Okay, Cats haben wir aufgeklärt, aber wo haben Sie als Butler gearbeitet und für wen?
Das war in London und ich habe für eine reiche Libanesin gearbeitet und die brauchte noch nicht mal Geld, um sexy zu sein. Die sah einfach auch sehr gut aus und ich war schockverliebt, aber sie hat in mir immer nur den armen Diener gesehen und mich nicht weiter beachtet.
Haben Sie so einen Butler-Lehrgang gemacht dafür oder haben Sie einfach so ein Learning by Doing?
Es war ein Learning by Doing. Der Hausdiener war irgendwie krank oder fiel ein paar Wochen aus und ich wurde engagiert, um den zu ersetzen.
Mittlerweile ist aber klar, Sie sind eigentlich ein richtiges Bühnentier, ein großer Entertainer und Sie hatten auch schon früh offenbar eine tiefe Sehnsucht nach der Bühne. Sie haben relativ früh schon angefangen, auf der Bühne sich aufzuhalten. Wie weit reicht diese Sehnsucht zurück? Bis in die Kindheit?
Ja, bis in die Kindheit. Aber tatsächlich wurde das befördert durch einen Aufenthalt als Austauschschüler in Amerika. Und da habe ich in der High School, in der örtlichen Newark High School in Ohio habe ich angefangen, Theater zu spielen. Und da merkte ich, boah, das ist aber toll und das bringt Spaß und das möchte ich gerne mehr erleben.
Das habe ich schon öfter gehört bei Künstlern, Künstlerinnen, dass so ein Auslandsaufenthalt nötig war, um diesen Schritt zu wagen, weil man diesen ganzen Ballast, den man so in der Heimat mit sich rumträgt und diese ganzen Meinungen, die die Leute schon über einen haben, dass man die dann so auf einen Schlag los ist und sich nochmal so ganz neu erfinden kann. War das so bei Ihnen?
Das war später so, als ich dann in London Schauspielstudium gemacht habe und in Indien war. Aber in Amerika, das war tatsächlich auch eine harte Zeit. Also, wollen Sie was Trauriges hören?
Ja, von Ihnen immer.
Ich war in so einer Familie zuerst, die sehr religiös war. Das war so dieses Evangelikale. Also heute würden die bestimmt Trump-Wähler sein, ja. Und die haben mich dann dreimal die Woche in so eine Kirche geschleppt, die Church of God. Und das war so eine evangelikale Sekte. Und ich fand das ganz grauenhaft. Und irgendwann habe ich gesagt, also dreimal die Woche gehe ich in diesen Laden nicht mehr rein. Ich war 16 oder 17. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Und dann haben die mir vorgeworfen, Kommunist zu sein. Und
ja,
haben
das
mich
geht schnell
zum
in Amerika.
Psychiater geschickt.
Wow.
Ja. Ja, so war das. Der war Gott sei Dank sehr nett, der Psychiater, und sagte, die haben einen Knall. Also es war schon eine interessante Erfahrung.
Und dann haben Sie die Bühne sozusagen als Gegengewicht zu dieser Familie für sich entdeckt?
Ja, weil ich dann auch die Familie gewechselt habe und dann ging es bergauf.
Interessant.
Zum Schluss landete ich bei einer katholischen Familie und empfand das als religiöse Befreiung.
Ah ja, so kann es gehen. Ja. Und dann, bisschen später, 1996, vor 30 Jahren eben, der erste bezahlte Comedy-Auftritt im legendären Quatsch-Comedy-Club in Hamburg, die Stadt, in der Sie 1959 geboren wurden.
Mhm.
Kurz vorher sah es aber noch so aus, dass Sie eventuell doch eine Abbiegung weg von der Bühne nehmen. Sie haben eine Ausbildung zum Heilpraktiker mindestens angefangen, vielleicht sogar fertig gemacht. Was war da los?
Ich bin Heilpraktiker.
Ah,
ja. Ich könnte jederzeit Ihnen homöopathische Medikamente verschreiben. Also nicht, dass ich Homöopath wäre, aber ich habe eine Körpertherapieausbildung und ich bin ein guter Masseur und habe diesen Heilpraktikerschein dann gemacht, um das legal praktizieren zu können. Und das könnte ich heute immer noch tun.
Ist das manchmal noch so in Ihrem Hinterkopf, dass Sie diesen Plan B, wenn es dann mit der Bühne, man weiß ja nie, ne? Ich erinnere mich an Corona, wo plötzlich viele Leute, die auf der Bühne vorher waren, dann nicht mehr auf der Bühne waren. Denken Sie dann manchmal, ah, zum Glück habe ich noch diese Alternative in der Hinterhand?
Also ich denke das manchmal, dass ich das zum Glück habe, aber ich glaube nicht, dass ich das jemals noch mal intensiver ausüben werde.
Aber für die Bühne, das Thema Finanzen, das haben Sie nach wie vor lieb gewonnen. Ne? Sie haben davon noch nicht genug und es dreht sich auch immer so weiter, dass Ihnen auch die Pointen nicht ausgehen, habe ich den Eindruck.
Das stimmt. Also da ist immer, jetzt wird ja gerade noch viel mehr der Fall sein, wenn wir jetzt Aktienrente und all sowas kriegen. Und also jeden Tag Schlagzeilen über, ist genug Geld da, ist nicht genug Geld da. Also dieses Spannungsfeld bleibt uns dank des Kapitalismus erhalten.
Kann man sich eigentlich, wenn man Ihr Programm besucht, den Anlageberater sparen? Hat das auch solche Qualitäten?
In gewisser Weise ja. Ich mache natürlich keine konkreten Anlagetipps, aber ich sage, stellen Sie sich bereit auf. Also wenn ich gefragt werde, sage ich ja, dann nimmst du halt irgendwie, was weiß ich, ein Viertel Aktien, ein Viertel Immobilien, ein Viertel Cash und ein Viertel Gold oder teilst es noch ein bisschen anders auf. Aber es ist ja kein Hexenwerk, sein Geld anzulegen.
Ja, für manche schon. Chin Meyer, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei und Sie haben sich was gewünscht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Sie haben sich nämlich entschieden für einen dieser unsterblichen Songs von Queen, Don't Stop Me Now. Warum dieser Titel?
Der Titel war in der ersten Show des Steuerfahnders quasi die Eingangsmusik.
Hm.
Und ich liebe dieses Lied, weil es hat so eine Dynamik, die nach vorne abgeht. Als ich angefangen habe, auf der Bühne zu stehen, da lief es nicht so richtig. Das heißt, ich musste nebenher noch andere Jobs machen. Ich habe dann irgendwie Telefonmarketing gemacht und hatte aber nebenher schon eine Moderation im Fernsehen in so einem kleinen Lokalsender. Und dann sahen die mich dann, meine Kollegen, und sagten, was machst du denn hier beim Telefonmarketing? Ich denke, du bist im Fernsehen. Und ich dachte immer, lass mich in Frieden. Und wenn ich dieses Lied gehört habe, dann dachte ich, ja, ich mache hier jetzt mein Ding und ich gehe da raus und don't stop me now.
Er lässt sich nicht stoppen. Chin Meyer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich. Tschüss.